So, Julian, lange habe ich dich warten lassen. Ich habe endlich Demon Slayer Infinity Castle Part 1, wie auch immer, gesehen. Bist du bereit, mit mir darüber zu sprechen?
Auf jeden Fall. Und Lukas, wenn du den Titel nennst, die Worte finale Phase gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.
Moment, was?
Ich musste so lachen, als es im Film vorkam. Müsst ihr nochmal erwähnen, Leute, das ist die finale Phase.
Ach so, ja. Ich finde übrigens auch die Übersetzung ein bisschen komisch, weil wir haben ja im Titel nochmal Akaza und im Prinzip, dass er zurückkommt. Das haben wir im deutschen Titel halt nicht, auch im englischen Titel nicht. Finde ich jetzt, ja, hätte vielleicht dem Film ein bisschen vorgegriffen. Ich habe mir es vorher nicht angeschaut und habe dann gedacht, ah, das ist jetzt der Akaza-Film. Okay, cool.
Ja. Aber ich habe mich gewundert, dass Kimetsu no Yaiba noch im Titel drin ist. Auch, ich habe nochmal eben nachgeguckt, auch im
Ja.
deutschen, englischen Titel gilt es zumindest damit rein. Ist ein bisschen weird, aber okay.
Ich glaube, das haben sie halt am Anfang gemacht. Und Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ist, als Titel passt ja. Ich glaube, gerade auch dieses Zweischneidige ist auch ganz gut, dass du zum einen Demon Slayer sagst, zum anderen den japanischen Titel nennst, weil Demon Slayer ist so absolut nichtssagend. Also, ja. Ich glaube, in der Zwischenzeit hätte man das mit so vielen anderen Dingen verwechseln können, was dann noch Demon Hunters sind und was noch irgendwelche ja, anderen Dinge sind. Yokai Slayers, keine Ahnung. Das ist so ein generischer Titel, dass das Hintendransetzen von dem japanischen Titel, glaube ich, nochmal ein bisschen differenziert, aber natürlich ein bisschen Quatsch und ein bisschen langer Titel. Weil jetzt ist halt sogar im Englischen der Titel schon auf dem Niveau von Light Novel Titels von vor 10 Jahren oder so.
Ja, gerade weil eh eigentlich trotzdem jeder Demon Slayer sagt. Und das ist jetzt auch schon, auch wenn es nichtssagend ist, jetzt halt eine Marke,
Ja,
die
klar.
eben mindestens Anime-Fan und wahrscheinlich, wenn man ja auch schaut, wie viele eingenommen hat, insgesamt auch Kino-interessierter Begriff sein könnte.
Aber du sagst schon was ganz Gutes, Kino interessiert. Ich bin ja sehr filmaffin, sehr kinoaffin und ich bin so froh, dass ich den nicht im Kino geguckt habe.
Für die Leute da draußen, also wir haben oder waren dabei, Tickets zu buchen. Und dann habe ich aber auch noch mal gesagt, weil ich glaube, das war ein 20-Uhr-Termin oder sowas. Lukas, nur zur Info, weil wir hatten, glaube ich, zwei Termine zur Auswahl und so weiter. Das ist ein 2,5-Stunden-Film. Nur, dass du es
Und da
weißt,
habe
weil ich
ich
ja auch
gesagt, ich bin raus.
genau während wir beim Ticketkauf waren. Und da kann ich auch sagen, also ich war ein bisschen schon getroffen, weil auch wenn man jetzt weiß, glaube ich, wenn man unseren Podcast hört, Demon Slayer ist zwar ganz nett, aber jetzt auch nicht so für uns das Hypeste.
Ja.
Das, was so aber außenrum ist, dass es schon jetzt für Anime-Fans ein bisschen ein Ereignis ist. Also das schon so, ich würde es fast als kulturelles Event bezeichnen, dass so ein Film auch wirklich viele Kinos füllt in Deutschland, weltweit, dass halt sehr viele auch Anime-Interessierte, das heißt noch nicht mal Fans, vielleicht auch Bock drauf haben. Und das freut dann einen, wenn man dann so ins Kino geht und dann vielleicht die Menge an Leuten sieht, Kino komplett ausverkauft ist, hingegen zu anderen Filmen, wo wir dann mal vielleicht zu fünft in einem kleinen Kino sind oder so. Es war auch vielleicht so ein bisschen die Kombination in der Season. Ich hatte weniger Zeit, Hobbys haben sich so langsam entfernt. Vielleicht habe ich mich ein bisschen verwundbar gefühlt. Aber als ich dann auch im
Tut mir
Kino
leid,
war
Julian, aber
und danach
der Film
raus
geht
bin, ja,
2,5 Stunden.
als ich drin war, dann auch rauskam, dachte ich so, ja, okay. Ist ganz gut, dass Lukas nicht dabei war.
Ja. Nee, ich habe, also ich kann ein bisschen jetzt sagen, ich habe das natürlich auf Crunchyroll geguckt, weil ab 28.07. ist der, glaube ich, auf Crunchyroll. Wir sind nach dem Zeitpunkt, das heißt, jeder von euch kann sowieso da hingehen und sich den anschauen. Ja, und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal pausiert und habe nochmal was anderes gemacht, weil, ja, Team Slayer in der Länge ist ein bisschen anstrengend für mich. Ach so, übrigens, ich weiß, voll wichtig, dass ich ankündige, dass der jetzt auf Crunchyroll ist, weil Crunchyroll euch das überhaupt nicht sagt. Man kann das schon verpassen, wenn man Crunchyroll öffnet und einem Demon Slayer direkt anschreit. Und wenn man dann ins Side-Menü geht, um irgendwas anderes zu suchen oder so, kriegst du auch immer nochmal den Untermenüpunkt, was Home, Suche, Browse, Shop, Demon Slayer.
Ich bin mir auch gerade
Wichtig.
unsicher, ob ich eine E-Mail erhalten hatte. Ob das irgendwie Werbe-E-Mail war
wahrscheinlich.
das?
Wahrscheinlich.
Oder
Also Crunchyroll
steht.
will wirklich nicht, dass ihr diesen Film verpasst.
Ja. Ich muss noch sagen, also der Film kam ja im September raus bei uns. War es September, Ende September? Ich glaube. Und das heißt, ich habe da noch Notizen, nachdem ich drin war, nachts, weil es dann so spät war wegen der Laufzeit, mir natürlich noch ein bisschen gemacht und am nächsten Tag versucht noch irgendwas, was ich mir gemerkt habe. Da habe ich auch zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, okay, so viele Notizen kann ich mir, glaube ich, gar nicht machen, weil plotmäßig ist da jetzt auch nicht so viel passiert. Aber ich habe jetzt dann, als er
Und das ist
rauskam,
das Gute.
ein bisschen durchgeskippt einfach. Weil so viel Relevantes ist nicht. Ich habe so zwei, drei Punkte, wo ich nochmal, okay, was wurde da genau gesagt? Und das war es dann auch. Also ich habe dir jetzt nicht nochmal 2,5 Stunden komplett angeguckt. Also das kann ich dann
Besser ist
irgendwann mal
es.
in 12 Jahren oder so, wenn man nochmal nichts zu schauen hat, machen vielleicht, mal schauen. Aber genau, das heißt, da kann sein, dass ich dann noch so gerade vielleicht ein paar Kampfdinge und so weiter nicht so im Kopf mehr habe. Dafür ist dann Lukas da. Genau, aber
Ja.
so zumindest die Sachen, die ich glaube ich sagen will, kann ich sagen. Ja.
Also vorneweg kann man vielleicht auch schon mal den Film loben, weil ich habe ja schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass das nicht so bleiben wird. Ich finde das Setting super cool. Ich finde die Action-Animation ist richtig gelungen, auch wenn die Choreografie teilweise ein bisschen doof ist und repetitiv. Es sieht super gut aus, also auch von den Character Designs und von den Umgebungsdesigns. Also optisch ist der Film wirklich ja fast unschlagbar. Also es ist schwierig, da das irgendwie aufzutrumpfen. Genau, das war schon mal das Positive.
Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also gerade auch finde ich die Schwert-Breathing-Atmungseffekte sind noch mal ein bisschen besser. Also gerade auch irgendwie so Aliasing ist gar nicht mehr vorhanden, was hin und wieder mal bei der Serie war. Das ist alles
Da
echt
finde ich,
smooth.
gerade was die Effekte angeht, muss man wirklich nochmal lobend hervorheben, dass in dem Film auch so eine gewisse Hierarchie aufgebaut wird, weil wir sehen natürlich die Säulen und die richtig krassen Leute mit ihren Angriffen, die dann wirklich diese schöne holzstichmäßige Effekte haben. Und dann, wenn die Leute, die schwächer sind, angreifen und teilweise dieselben Moves benutzen. Zum Beispiel gab es einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, einen von den normalen Leuten, der dann auch eine Wasserform angewendet hat. Und das ist bei ihm nur ein blauer Streifen, während bei Tanjiro natürlich diese Wellen, bei Giyu ja genauso diese Wellen und dieser Wellenschaum und so in dem Effekt drin sind. Fand ich sehr nettes Detail. Und auch in dem Kampf zwischen Zenitsu und seinem Sasuke, dass seine Blitze halt dieses helle Gelbe haben und seine eben dieses dunkle Blaue, hilft auch nochmal, diese Effekte zu differenzieren und hat ja auch eine gewisse Aussagekraft in dem Film. Was ich jetzt sehr lobe und gleich werde ich auch nochmal sagen, warum dieser Kampf auch ein bisschen dumm war.
Ja, und zu den Visuals will ich vielleicht noch einen kleinen Kritikpunkt sagen. Also, wir haben ja schon damals gesagt, als das coole Ende der eher mäßigen bzw. schlechten vierten Staffel, dass Infinity Castle einfach mit UFO Table Match Made in Heaven ist. Und weiterhin kann ich so bestätigen, gerade wenn man halt wirklich die Größe von weitem durch irgendwelche Kamerafahrten, durch alles Mögliche geht. Aber einen Kritikpunkt habe ich schon ein bisschen. Und zwar merkt man hin und wieder, dass es so ein bisschen Videogamey wirkt, weil viel leer ist. Das heißt, es gibt dann so hier, okay, jetzt kommt gerade die Gegnerwelle da stehend. Oder sie haben es einmal versucht, als irgendwie die Steinsäule und Nebelsäule verfolgt werden, dass die ein bisschen besser verteilt sind. Aber manchmal wirkt es schon leicht steril, weil es natürlich auch dann die CGI-3D-Umgebungen sind. Das ist ein bisschen schade, aber kann ich auch verstehen, weil es halt, wenn du alles irgendwie so ein bisschen mit Modellen oder halt auch Teufeln füllen müsstest, ist dann schon ein bisschen schwieriger, glaube ich, und könnte auch vielleicht ein bisschen komisch wirken darum. Aber das ist auf jeden Fall schon leider ein wenig aufgefallen.
Also ich habe mir das ein bisschen so erklärt, dass das kein Ort ist, an dem jemand lebt. Also auch die ganzen Räume sind ja komplett leer. Es gibt ja keine Möbel oder sowas. es ist kein Ort, an dem jemand per se lebt, sondern es ist ein Ort, der nur geschaffen ist damit, wie heißt der böse Michael Jackson?
Musan.
Musan, genau. Wo nur Musan mit seinen aufsteigenden Monden Dinge bespricht, also eher so ein Meetingraum. Und jetzt, wo die Demon Slayer das halt raiden wollen, zieht er von allen Seiten noch Dämonen, die irgendwo auf der Welt rumlaufen, weil wir wissen ja, es kann einfach so eine Papiertür unter dir aufgehen und dann bist du im Infinity Castle. Und ich erkläre es mir halt so, dass er da jetzt halt seine Armeen zusammengezogen hat und dann macht es auch Sinn, dass es ein bisschen leerer ist, weil natürlich als Dämonen, die den Ort kontrollieren, können die auch die Leute da droppen, wo sie sie brauchen. Deswegen drücke ich ein Auge zu, es macht meiner Meinung nach weitestgehend sogar Sinn, dass es so ist, wie es ist. Aber natürlich ist mir auch klar, dass das eher eine Limitation ist, als dass das wirklich was ist, was man bewusst hätte so entscheiden können.
Ja, also man merkt halt auch den Unterschied zur Originalserie, wo ja auch schon das Infinity Castle, da hast du ja schon gesagt, gerade mit den Besprechungen und so weiter zu sehen ist. Und da wurde es meistens ganz gut umgangen, weil halt die Kamera viel näher war. Das heißt, man hat nicht so krass groß gesehen und die Lichtstimmung dunkler und auch ein bisschen, dass die Hintergründe und so weiter verschwommener waren. Das heißt, dass es dann nicht so sehr den Blick dahin gezogen hat, was jetzt natürlich dann versucht wurde, ein bisschen cooler alles zu machen und dann halt es leider auffiel. Aber das ist so der größte Kritikpunkt, den ich von den visuellen Dingen hatte, weil sonst ist es halt der Film, wofür man dann einfach für das Audio oder das Visuelle zumindest reingeht, weil Audio kann ich jetzt auch nicht großartig sagen, dass mir der Soundtrack gut gefallen hat oder so.
Ja,
Aber
ich muss sogar ehrlich
ja.
sagen, da hat mir stellenweise schlechter gefallen als in der Serie.
Ja, also zum Beispiel auch das Zenusu-Theme wurde nicht gut irgendwie neu remaked, fand ich. Das hat mir ja nicht so gut gefallen. Und so ist es halt mir null aufgefallen, einfach das Soundtrack.
Zu dem Punkt mit dem, dass man es während den Meetings weniger gesehen hat. Ich fand, da hat der Raum auch schon sehr leer gewirkt.
Okay.
Aber das war dann, glaube ich, auch eher. Wir haben nicht so viel davon gesehen und es ist halt eher dann ein großer Raum, der offene Hintergründe hat, wo aber auch nicht wirklich was abgeht. Du hast da ja keine Lichter gesehen oder sowas, was du erwarten würdest von einem Raum, in dem gelebt wird. So, deswegen, wie gesagt, für mich, ich habe das schon immer so gelesen, als dass es eher so eine Spiegeldimension soll. Da machen wir unsere Meetings und töten unsere Feinde. Und deswegen für mich ist es absolut fein.
Ist aber nicht die transparente Welt.
Die
Kommen wir doch
transparente Welt,
dazu.
dazu habe ich auch
Kommen wir doch dazu.
Gedanken.
Da kommen wir doch dazu. Okay, wie willst du so vorgehen? Einfach mal so grob, was es so alles an Plotmäßig geht.
Ich glaube, plotmäßig haben wir drei Kämpfe und das war's.
Ja, und noch so Zwischenplots, die dann so ein bisschen
Ja, so
reingesprüht
ein
werden
bisschen
als, ja.
Connecting. Dinge, aber diese ganzen Brücken, diese Verbindungen zwischen diesen drei Kämpfen, da passieren auch ein paar Dinge, zu denen ich Meinungen habe.
Ja, also ich kann zumindest sagen, so wenn wir jetzt einmal grob drüber gehen, man merkt halt einfach, war eine Manga-Serie, die jetzt halt einfach in drei Filme adaptiert wird. Das heißt, weil es halt ein Battle-Shonen ist, kriegen wir halt dann so drei Battles, die dann mehr oder minder groß sind. Und dann wirkt es halt schon so ein bisschen serienmäßig, dass wir jetzt, okay, das könnte eine Folge sein, das könnte eine Folge sein. Und dann merkst du auch, dass die erste Stunde ist halt vorbei und dann, also 1 Stunde 10 und dann geht der Film noch mal 1 Stunde 20.
Das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt, den ich gerne äußern möchte, weil ich hätte das lieber als Serie gesehen, weil so als Film macht das für mich recht wenig Sinn. Allerdings muss ich auch sagen, dass es nicht unbedingt die Schuld von der Vorlage, sondern ich glaube, wir haben es in der letzten Season-Folge kurz drüber gehabt. Es ist ein bisschen auch ein Adaptionsproblem. Weil hätte man gesagt, okay, es ist für den Kampf mit Akaza jetzt nicht so wichtig, dass Shinobu schon verloren hat in ihrem Kampf davor und Tanjiro darüber Bescheid weiß, wenn man sagt, das ist nicht so wichtig und es hat ja dann auch keine Tragweite, hätte man auch die Kämpfe ein bisschen parallel ziehen können. Dass man den Anfang von dem Kampf zwischen Shinobu und dem Frostdämon zeigen gekonnt hätte, dann hätte man zu Zenitsu springen können und ein bisschen da den Aufbau vom Kampf machen können. Und dann droppt Akaza auf Tanjiro und Giyu. Und dieser Kampf fängt an, dann kann man diese drei Kämpfe so ein bisschen ineinander verweben und auch die Hintergrundstories ein bisschen ineinander verweben. Dann macht es mehr, gibt es mehr ein Gefühl, als würde es zusammenhängend sein. So hat man eher das Gefühl, es ist seriell. Es passiert A, dann passiert B, dann passiert C und nicht, es passiert A, während B passiert und C passiert. Deswegen, ja, hätte man ein bisschen anders strukturieren können, aber das ist jetzt bei weitem nicht die größte Kritik an dem Film.
Genau, das war aber zumindest so, wo du die ganze Zeit so merkst, okay, jetzt ist halt die zwei Sachen vorbei, eine Stunde 10 und dann gucken wir mal, was noch so kommt.
Ja.
Und das hat man auf jeden Fall einfach gemerkt von dem Ganzen. Ich kann mir einfach vorstellen, als Ufotable, dass sie sich nicht wirklich trauen, irgendwas an der Struktur zu machen. Großartig. Sie werden höchstens Sachen erweitern. Das heißt, falls es irgendwie so kleinere Szenen gab, dass sie es dann größer machen. Auch wenn sie hin und wieder mal, als zum Beispiel die berühmte Episode 19 Staffel 1, haben sie auch ein bisschen was umstrukturiert, dass das alles ein bisschen besser funktioniert und dann auch den tollen Moment am Schluss mit den 4 Minuten da geschaffen haben. Aber ich glaube, jetzt machen sie es eher ein bisschen safe und wir kriegen wahrscheinlich nicht in den nächsten 2 Filmen irgendwas wie zum Beispiel den Karano Kyokai Film 5 zum Beispiel, wo dann irgendwas ganz komisch out of time erzählt wird. Das wird man da jetzt nicht erwarten und hatte ich jetzt auch nicht erwartet dabei.
Aber was ich, glaube ich, ganz gerne gehabt hätte, ist, obwohl, nee, das macht doch keinen Sinn. Ich muss aufhören, spontan über Dinge nachzudenken in den Folgen. Ich muss mich besser vorbereiten. Nein, aber ich fand auch die Flashbacks zu den Vorgeschichten von den 3 Dämonen, die wir sehen, fand ich ein bisschen fehl am Platz. Das ist so ein bisschen, bevor du jetzt stirbst, sag der Audience doch bitte nochmal, was dein Deal war.
Ich hab ja, als ich aus dem Film raus war, hatte ich dir, glaube ich, genau in dem Moment geschrieben, Lukas, weil ich weiß, dass du die noch brauchen wirst, bis du irgendwann schauen wirst, schreib dir sofort auf, was sind so die Stärken und Schwächen von Demon Slayer, weil es halt wirklich, wenn du vorher einfach eine KI Demon Slayer analysiert gehabt hättest, das wäre einfach so ein Demon Slayer-Slop-Film gewesen, Anführungsstrichen, weil das halt genau 1:1 ist, was du erwartest und das bekommst du auch. Kriegst halt, okay, wir brauchen jetzt noch...
Genau, das ist es aber.
Wir brauchen jetzt noch kurz die Flashbacks, um Sachen zu erklären. Wir brauchen noch kurz die Hintergrundgeschichte, damit wir irgendwas fühlen für die Charaktere, weil wir von denen ja eigentlich noch fast gar nichts bekommen haben. Selbst Zenitsu bekommen wir nochmal Flashbacks, weil wir jetzt neue Infos kriegen, damit wir irgendwie seinen Kampf ein bisschen mitfühlen, weil sonst ist es ja auch ein bisschen egal gewesen.
Ja, das ist halt gerade traurig. Da trifft Zenitsu auf seinen Sasuke. Ich werde das auch nicht anders sagen. Ich weiß, der heißt irgendwie...
Ich weiß nicht, wie der heißt.
Ich habe vorhin seinen Namen nachgeschaut, aber es ist mir schon wieder entfallen. Aber es ist halt sein Sasuke. Und ich hätte es besser gefunden, selbst wenn Zenitsu irgendwo während der Serie sich einfach mit Tanjiro unterhalten hätte und gesagt hätte, Tanjiro, weißt du, warum ich im Demon Slayer Corps bin? Ich möchte meinen Lehrbruder zurückholen oder keine Ahnung, hinrichten, weil der zum Dämon geworden ist, ich möchte seine Seele retten oder sowas. Keine Ahnung, hätte er irgendwie sowas gesagt und hätte man da dann so ein bisschen den Flashback gezeigt zu, ja, ich kann nur eine Technik, du kannst alle anderen, dafür kannst du die eine nicht. Und so ein bisschen die Rivalität zwischen den schon mal vorher dargestellt. Aber so kommt Kaigaku, ich habe es gerade nachgeschaut, einfach aus dem Nichts, greift Zenitsu an. Und dann brauchen wir halt die Flashbacks da. Genau. Und das nimmt halt so ein bisschen das Tempo raus. Eigentlich müssten all diese Dinge geklärt sein, bevor wir in den finalen Akt gehen, damit wir die Figuren kennen. Weil auch Akaza, super Villain. Wir haben die große Szene, wo er vorher Rengoku im Infinity Train besiegt hat. Und wir wissen, okay, das ist jemand, vor dem müssen wir Angst und Respekt haben. Aber wir wissen nichts über ihn. Und außer, dass er eben nach Stärke sucht. Und dann kommt er hier natürlich dazu. Dieser Kampf entfaltet sich, man sieht zwischendrin so ein bisschen seinen Meister irgendwo rumstehen. Und dann, sobald er besiegt ist, kriegen wir seine komplette Backstory erzählt. Das waren ja auch irgendwie 20 Minuten, das wäre ja eine Folge gewesen, wenn das normal als Anime rausgekommen wäre. Und danach sollen wir auf einmal was für ihn fühlen. So, nee, funktioniert so nicht.
Ja.
Ja.
Also es ist wirklich das, was halt die ganze Zeit einfach so das Meme war, dass halt Demon Slayer, okay, man tötet halt den Dämon. Dann entweder, wenn er stark ist und geköpft wurde, ist er eigentlich nicht wirklich geköpft. Oder.
Oh ja.
Und oder es gibt danach die traurige Backstory, wieso auch Tanjiro dann mit ihm fühlt. Ist halt 1:1 weiter, so die Formel. Hätte ich jetzt auch
ja,
nicht
aber krass nicht mal Tanjiro
erwartet.
Das ist ja gerade das Witzige an Akaza. Tanjiro findet ihn bis zum Ende scheiße. Und er kann ja nicht mal was zu seiner Backstory sagen. Er hat keinen Kopf mehr.
Ja.
Und dann puncht er sich kaputt. Und Tanjiro ist like, warum hat er sich gerade umgebracht? Das funktioniert so gar nicht, leider.
Ja, aber im Kino musste ich mich unterdrücken, nicht hart loszulachen, als auf einmal in seinem Flashback er nochmal ein Flashback hat. Und ich konnte nicht mehr einfach. Es war einfach so scheiß lustig, weil es halt einfach das ist genau das Demon Slayer, wenn du denkst, okay, es gibt halt die ganzen Flashbacks und Hintergrundgeschichten. Und es ist einfach der Flashback in der Hintergrundgeschichte. Aber gut, da kommen wir noch auf jeden Fall dazu.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns chronologisch dabei bleiben, sonst vergessen wir noch Dinge.
Genau, das ist grob der Struktur gewesen. Ja, das heißt, erste Fight als kurzer, nochmal kurz leichter Recap-Einstieg, wo man dann nochmal alle gesehen hat, die da sind. Okay, hat man jetzt nicht gebraucht, aber fürs Kino, wo dann irgendwie auch irgendwelche Leute, die vielleicht nicht die Serie gesehen haben, reingehen.
Ja.
Das kann ja auch immer alles sein. Kann das natürlich passieren. Für die Opas, die irgendwie ihre Kinder mitnehmen oder keine Ahnung was. Und dann kommen wir zum ersten Fight Shinobu, wo ich auch sagen muss, also die Location ist geil, schon von außen, wie das Haus aussieht. Da ist, wie gesagt, weiterhin der Style von dem Ganzen einfach mega. Und dann gibt's halt Shinobu versus, Namen kann ich mir nicht merken, ich weiß auch nicht, ist die Nummer 2? Ich habe keine Ahnung.
Ja, Doma, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Okay. Finde ich irgendwie keinen guten Namen, aber von mir aus, ja, ist halt Doma.
Ja, und so er als Gegner eigentlich ganz cool, also seine Art finde ich in Ordnung. Und auch so kämpfen gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ich mag ihn auch echt gerne. Also zum einen dieses entspannte Sprechen, dieses ruhige Sprechen, dass er halt auch so ein Kultleader ist und seine Backstory, dass ihm eben, wie er eben dazu gekommen ist, finde ich alles ziemlich gut. Also ich glaube, das ist der erste von den aufsteigenden Monden, wo ich gedacht habe, boah, also den mag ich als Villain. Also nicht als Person, nicht als Figur, er ist halt böse, obviously, aber dieses, dass er einfach so ein Kultleader ist, der seine Follower ausnutzt und aussaugt, finde ich total gut. Also es ist wirklich ein Villain, wo ich sage, den macht's Spaß zu bekämpfen.
Ja, und zumindest auch Shinobu als Gegner finde ich dann auch ganz cool. Also die Action, die dann auch da war, mit dem bisschen schnelleren und so weiter, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also da kann ich
jetzt nicht grade,
groß was aussetzen.
Gerade Shinobus Arc ist halt auch eigentlich so traurig, weil sie hat einen Weg gefunden, trotz ihrer körperlichen, ja, Nachteil ist jetzt eigentlich dumm ausgedrückt, weil sie ist halt klein und zierlich und deswegen kann sie den Dämonen nicht den Kopf abschlagen, wo ich mir dann aber auch denke, was, wie alt ist Tanjiro? 15? Also eine erwachsene Frau ist stärker als ein 15-jähriger Teenager in aller Regel. Gut, Tanjiro trainiert bis zum Umfallen. Aber
ja, ich wollte gerade auch sagen, du weißt doch, wie Tanjiro aussieht, also was der für ein Sixpack
ja,
hat. Und
aber das finde ich halt irgendwie ein bisschen dumm, aber das ist ein anderes Thema.
Also
ich vor allem, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Sie hat einen Weg gefunden, trotzdem Dämonen zu bekämpfen. Super gut, das ist eine große Entwicklung und sie hat es sogar bis zur Säule geschafft. Aber weil eben Doma das schneller neutralisiert, als dass es ihn umbringt, hat sie hier halt einfach ein schlechtes Matchup und schafft es, kann ihn einfach nicht besiegen. Und das ist irgendwie so ein bisschen ein trauriger Abschluss für ihren Character-Arc.
Also für mich war es einfach richtig antiklimaktisch. Also ich würde es nicht ganz unwürdig nennen, aber es war so ein bisschen so,
Aber
okay.
doch schon ein bisschen.
Ja, also mir hat auch das Ganze, ich würde es sogar leicht so ein bisschen, man hat versucht, es so leicht in Minderwertigkeitskomplex so ein bisschen rein zu machen, mit dass sie so klein und schwach
Ja.
ist. Das kurz davor, vor ihrem Ende, fand ich nicht gut. Das hätte man vielleicht schon mal ein bisschen vorher aufbauen können, wieder, wie beim anderen, wie wir gerade schon gesagt haben, da kommen wir noch mal kurz auch noch mal bei Szene dazu. Aber
Das
gerade für Shinobu als Charakter, ich weiß nicht, das hat mir ja nicht so gut gefallen, dass da jetzt noch mal das reinkommt, weil wäre ganz cool gewesen für ihren Charakter, aber jetzt wirklich kurz vor ihrem Tod das noch mal so reinzuhauen, ist halt schon ein bisschen, Leute, was soll das denn?
Aber mach da mal ein Eselsohr rein. Merkt ihr das mal? Weil ich werde später nochmal darauf zurückkommen, wie ihr Charakter geendet hat.
Okay, ja. Aber dann kommt ja noch irgendwie Kanao dazu. Wahrscheinlich, ich denke mal, weil sie auch absorbiert wird, Shinobu, vielleicht kommt da noch mal irgend sowas, dass sie jetzt in sich selbst Gift oder keine Ahnung, was verantwortlich war. Oder ihr Kampfgeist, Doma schwächt, was weiß ich. Weil, da, also beide Möglichkeiten, wenn es nicht passiert, als auch passiert, ist nicht gut. Weil einfach der Tod fand ich nicht gut.
Ja.
Weil es war auch ein bisschen sinnlos, weil sie hat ja auch nicht wirklich was geschaffen, weißt du? Sie hat ihn
Das
wahrscheinlich.
ist so ein bisschen das Traurigste an diesem ersten Kampf in dem Film, weil wir haben sowohl, glaube ich, den besten von den drei Antagonisten, den wir gesehen haben, als auch eigentlich ein cooles Matchup für den Kampf, aber es fällt halt flach. Es funktioniert nicht so gut, wie es hätte funktionieren müssen.
Ich frage mich halt, ob die Autorin, weil ich habe danach nochmal geguckt, weil ich es mir so ein bisschen vielleicht im Kopf gedacht hätte. Shinobu war auf jeden Fall die populärste Säule und auch einer der populären Charaktere, ich glaube irgendwie Top 4 oder so. Und das dann so ein bisschen als Schreck, so hier, wir kommen jetzt zum finalen Arc und ha, einer der
Du meinst,
beliebtesten
sie wurde einfach
Charaktere,
gefridged?
ja, also einer der beliebtesten Charaktere töten wir jetzt, weil ist ja mega krass, dass sie jetzt wirklich weiß, das ist die finale Phase. Und das könnte ich mir schon leider ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt auch so komplett Demon Slayer, was ich bis jetzt zumindest vom Anime auch gesehen habe, Manga war ich jetzt nicht, wird ja nicht großartig anders sein. Und von den Schreibkünsten der Mangaka kann ich das mir schon ein bisschen so erwarten. Also es tut mir ein bisschen leid so zu sagen, aber ja, da hatte ich einfach schon so ein bisschen das Gefühl und das ist leider schade.
Ja, nach dem Tod werden natürlich Tanjiro und Gio über einen Raben darüber informiert und wir bekommen zu sehen, was im Hintergrund noch so passiert. Weil natürlich sind die Demon Slayer nicht planlos da reingegangen, sondern haben ihren Control Room, wo alles kartografiert wird und die einzeichnen, wo die Dämonen gerade sind und es natürlich auch über die Raben durchgeben. Was meinst du zu diesem Kontrollraum, Julian?
War mir egal.
Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, das ist eigentlich voll die coole Idee. Je weiter der Film lief, je mehr ist mir jedes Mal, wenn wir da hingeschalten haben, klar geworden, wie dumm das eigentlich ist. Weil natürlich ist es wichtig zu wissen, wo was ist und welche Dämonen gerade wo sind, aufpassen, dass niemand in Gefahr ist. Und wir haben es ja dann bei Zenitsu gesehen. Oh nein, er kämpft gegen eine aufsteigende Säule, er ist aber eigentlich zu schwach dafür, wir schicken jemanden hin. Das funktioniert alles ganz cool. Aber, dass die Karten zeichnen, ist super dumm, weil die tragen das ein, kleben das überall hin, aktualisieren auch die Karten mit den Standpunkten von den Dämonen, mit den Laufwegen und so weiter. Das macht alles soweit Sinn. Aber irgendwann raffen die doch, dass sich dieser Ort verändert. Und andauernd Dinge irgendwo anders sind. Du kommst da doch gar nicht hinterher. Also, natürlich kann man irgendwann sagen, okay, irgendwann haben wir den Floorplan ausgemappt und dann können wir nur noch die Bewegungen der Dämonen aktualisieren, aber das passiert ja dann nicht, wenn sich dieses Schloss verändert.
Also ich habe das eher so ein bisschen interpretiert wie so einen Rubik's Cube. Das heißt, der kann sich halt nur in bestimmten festen Dingen wahrscheinlich so verändern. Und wenn man dann so kartografiert hat, dann kann man so drüber schauen, so, ah, okay, das ist
Naja,
gleich, das ist
aber
immer gleich. Und dann kann man vielleicht dann in Zukunft vorhersagen, wo es dann sich hinbewegt und sowas.
Also ja, normalerweise würde ich sagen, akzeptiere ich, aber das ist ja nicht so. Wir sehen ja Säulen aus dem Boden kommen bei dem Kampf zwischen Akaza und den anderen beiden und die bewegen sich auseinander und so weiter. Es ist ja nicht so, als würde das einfach durch irgendeine Rotation oder so möglich sein, sondern naja, ist nicht so schlimm. Ich habe da ein bisschen meine Disbelief suspended, aber als sie dann auch anfangen zu sagen, ja, in Ebene 237 horizontal und Ebene 257 vertikal, kein Dämon. So, was sagt mir das? Das ist totaler Bullshit. Weil das ist, wenn du, der Schnittpunkt von zwei Ebenen ist halt eine Linie. Das ist so, hat so gar keinen Informationsgehalt, das so zu sagen. Weil auf dieser Linie ist kein Dämon. Ja, cool. Okay, da können wir jetzt durchlaufen. Aber was wäre, wenn da einer ist, der ist dann irgendwo auf diesem, ja, scheinbar auch fast endlos langen Linie? Ich weiß, es hört sich alles cool an und es soll auch nicht mehr als sich cool anhören. Aber jedes Mal, wenn wir in diesen Raum schalten, macht er mir weniger Spaß. Am Anfang war es cool und hätte man das gelassen, hätte ich gesagt, okay. Wir wissen, dass da irgendwo ein Kontrollraum ist und die Leute einem einfach sagen, wer wo was wie wann ist. Aber jedes Mal, wenn wir da hinschalten, denke ich mir mehr, der ist voll dumm. Das ist so scheiße. Ja, also hätte man nicht so oft reingeschalten, hätte ich gedacht, ja, passt. Ich verstehe, dass im Hintergrund Leute sind, die Informationen verteilen. Das ist alles, was ihr mir damit sagen wollt. Dieses Worldbuilding in diesem Raum fällt aber komplett flach.
Lukas, schau dir einfach den tollen CGI-Cube an. Ui, er transformiert. Yay, uh.
Ja, es ist so ein bisschen die Chingling Keys so. Schau mal, hier passiert auch noch was. Ist das nicht toll? Cool. Nee, aber auch das ist gar nicht so mein großer Kritikpunkt. Aber du merkst, die Dinge, die kleinen Nervigkeiten häufen sich so ein bisschen. Und das ist auch das, was mich an Demon Slayer ja auch schon immer ein bisschen angekotzt hat. Das Worldbuilding fällt so oft auf die Nase und diese ganzen Kleinigkeiten ruinieren mir den Spaß daran. Außerdem sind die Dialoge teilweise echt unterirdisch, aber so weit sind wir noch nicht.
Ja, war das auch schon hier der Übergang oder erst später, wo man nochmal kurz Nezuko sieht, dass sie jetzt irgendwie das Mittel verabreicht bekommen hat?
Oh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber die Szene war auch eher so ein bisschen throwaway, hatte ich das Gefühl.
Ja, genauso. Man hat dann nochmal kurz zweimal in dem Film Nimusan Wiederbelebung, als er in seinem komischen
Ja.
Fleischklops steckt.
Ja.
Und das war es dann aber auch so an diesem.
Ja, und auch generell diese Nummer mit Musan, der dann wo es dann zwischendrin heißt, ja, und Musan darf nicht die Finger an Nezuko bekommen, weil sie ist das, was ihm schon die ganze Zeit fehlt. So, ja, okay, ich verstehe, wir müssen die Backstory jetzt gerade so ein bisschen erzählen, aber ist das wirklich hier relevant? Ich weiß, es sind Leute im Kino, die nicht wissen, was abgeht, aber ich als jemand, der das nicht wissen würde, fände es eher überfordernd, diese Szene zu sehen und diese Erklärung zu bekommen, weil das gerade gar nichts mit allem anderen was zu tun hat, was passiert. Also.
Es war ja genau die Szene, wo ich gemeint habe, wo gesagt wird, die Worte finale Phase gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Dass er nochmal sagen muss, hier, wir sind gerade in der finalen Phase.
Ja.
Ist halt echt schon ein bisschen,
Wir sind jetzt im Endgame.
Leute.
Ah.
Ach ja, nee, genau. Und hin und wieder auch noch als Übergang gab es dann halt, da werden wir dann gleich dazu kommen, nach Zenitsu mit den normalen Demon Slayern.
Sorry, ich muss noch mal kurz reingrätschen, weil das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die Dialoge sind einfach teilweise richtig unterirdisch.
Ja.
Ja, naja, wir können weitermachen.
Ja, also dann kommt auf jeden Fall Zenitsu dann, der sucht irgendjemanden und sagt so, hier, ich weiß, dass du hier bist. Und dann kommt er da so davor. Und dann ist die erste Frage, die sich, glaube ich, viele Anime-Onlys gestellt haben: Wer ist das? Kennen wir den?
Ja.
Wusste
Ja,
man von dem?
das ist nämlich genau das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, wer Kaigaku ist. Und man hätte ihn wenigstens irgendwo schon mal zeigen können.
Also man
Oder
hat ihn, glaube
Zenitsu
ich,
hätte drüber reden können.
man hat ihn nur gesehen als zweite Person im Flashback wo es zum ersten Mal darum ging, wie halt Zenitsu gelernt hat, als er halt noch normal war. Aber dass er halt zum Dämon wurde, hat man halt keine Ahnung. Und ich hätte jetzt auch nicht zuordnen können vom Namen als auch vom Aussehen, weil der Flashback war, glaube ich, irgendwann in Staffel 1 oder so. Wahrscheinlich irgendwie so Episode 12. Keine Ahnung mehr, wer das denn sein sollte.
Deswegen sitzen die ja, treffen die sich ja da auch und nennen sich erstmal Lehrbruder. Ja. So, ja, okay, es ist, wir brauchen das alle als Audience, um zu raffen, was hier los ist. Aber beide sagen ja direkt danach, ich würde dich nicht mehr als Lehrbruder bezeichnen. So, schreib deine Dialoge ordentlich. Das ist doch scheiße. Du kannst doch nicht zwei Leute sich treffen lassen, sich als X bezeichnen lassen und dann umdrehen und sagen, ja, aber so würde ich dich schon lange nicht mehr bezeichnen. So, das ist doch schlecht. Da sind wir uns doch alle einig, dass das ein schlechter Dialog ist.
Ja, also da merkt man auch einfach mangamäßig, die Mangaka hat ja dann, das war ja auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, wo ja auch Demon Slayer richtig hart abgegangen ist, wo dann Infinity Castle Arc angefangen hat und sie wollte halt den Manga beenden. Und da war dann so, okay, sie hat halt vorher nie was für Zenitsu aufgebaut. Und dann muss man noch kurz davor den einen Arc, dass er einen Brief bekommt, dass man irgendwo gespannt ist, okay, wieso ist Zenitsu jetzt auf einmal cool? Was stand in diesem Brief? Und dann muss man das jetzt halt alles reinhauen, weil im letzten Kampf-Arc braucht man ja noch was für Zenitsu. Und ja, das war halt dann einfach.
Ich hoffe ganz ehrlich, dass es für, wie heißt der andere? Der Wildschweinkopf, Inosuke. Ich hoffe einfach, dass es für Inosuke einen besseren Plot gibt, weil ich hoffe auch, dass er was zu tun hat. Ich hoffe aber nicht, dass es irgendwas personal ist, weil es ist halt so ein Walderemit. Ich hoffe einfach, dass er zu irgendeinem Kampf dazustößt und ein bisschen Aura farmt. Das ist alles, was ich für meinen Boy Inosuke möchte. Genau.
Ja, also der kam ja auch später noch drin vor in einem Flashback, wo ich dachte, ey Leute, das kann ich erst sagen. Aber kommen wir noch dazu.
Den Flashback fand ich auch doof. Also der war auch schlecht einfach positioniert und schlecht, eigentlich auch schlecht geschrieben.
Für Zenitsu fand ich ganz nett auf jeden Fall, dass er noch was bekommen hat, dass er, nachdem er die ganze Zeit ja das Meme war, okay, er kann halt nur die einzige Einmaltechnik oder dann die Einmaltechnik achtmal, aber dann konnte jetzt noch seine eigene Artentechnik entwickeln so und das war ganz cool.
Das ist so eine Sache, da bin ich soweit, da glaube ich euch, okay, Zenitsu kann nur eine Technik und er trainiert ja auch. Ist ja auch nicht irgendwie weg von der Welt, wenn Tanjiro mit allen Säulen trainiert. Deswegen, ich halte es auch für durchaus plausibel, dass er eben eine neue Technik entwickelt, ohne dass man separat gesehen hat, wie er unter einem Wasserfall sitzt und sagt, ich muss eine neue Technik entwickeln. Also deswegen, ich finde das voll gut. Ich finde das auch eine schöne Überraschung, dass Zenitsu ankommt und diese Technik benutzt. Ich finde aber auch da,
die Technik war ein bisschen lame, oder?
Die Technik war okay. Hätte einfach besser sein können, hätte auch schlechter sein können. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass danach gesagt wird, boah, der Meister, da sieht man, dass der Meister dich bevorzugt hat, mir hat er die Technik nicht verraten. Und da denke ich mir, ja, okay, weiß nicht, wäre vielleicht mit einem Flashback irgendwie besser gekommen, aber, also mit einem ausgefeilteren Flashback als das, was wir bekommen haben, aber ich will nicht noch mehr Flashbacks in diesem Arc, deswegen passt es für mich. Aber von dem, was wir gesehen haben, fand ja Kaigaku Zenitsu einfach immer schlechter, nicht ebenbürtig und ist dann zum Dämon geworden, weil er zu schwach war, Muzan zu besiegen. Und Muzan ihm aber gesagt hat, Bruder, also du bist schwach, aber du bist nicht so schwach, komm doch in mein Squad. Genau. Und da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, dass er wirklich auch seinen Meister konfrontiert, hey, du bevorzugst Zenitsu. Macht er ja aber nicht in dem Flashback. In dem Flashback wissen wir einfach, okay, Kaigaku findet Zenitsu nicht ebenbürtig und findet es scheiße, dass der Meister aber so tut, als wäre er es. Ja.
Ich muss halt sagen, das Konzept fand ich eigentlich ganz cool, weil wir hatten ja von der Briefing, also ich weiß nicht, wie es nochmal in Deutsch heißt, Donneratmung oder Blitzatmung. Okay, Donneratem.
Nein, Donneratmung.
Atmung, sorry. Donneratmung und dass wir jetzt dann seinen Gegner haben, der halt alle andere Donneratmungstechniken kann.
Ja.
War schon ganz cool, weil wir haben ja keine bis jetzt so gesehen, außer halt die erste. Und da,
aber
das Konzept wäre ja ganz cool. Ich fand aber dann auch ein bisschen schade, dass man es nicht so ganz organisch geschafft hat, weil ich weiß nicht, ob er gesagt hat, hier, du kannst die erste und ich kann die anderen fünf, oder hat er gesagt, ich kann alle anderen. Ja. Es war mir nicht so ganz auf den ersten Moment klar, als Zenutsu dann sagt, dass er die siebte Technik macht, dass es halt eine neue Technik wäre. Und da hätte man, glaube ich, das Organische machen können, dass dann, als er sagt, siebte Technik, dass dann der Zuschauer denkt, holy shit, es gibt ja gar keine siebte Technik vorher. Das heißt, er hat gerade im Moment, sondern er muss ja extra später nochmal sagen, nein, das war meine eigene. Das fand ich leider ein bisschen schade dann.
Aber ja, genau das ist halt auch wieder, weil die Dialoge einfach wirklich nicht gut sind. Aber was ich noch interessant finde, das ist so ein Worldbuilding-Aspekt, den ich dann tatsächlich gerne irgendwo anders schon mal gesehen hätte. Was passiert, wenn jemand eine neue Technik erfindet? Wird das einfach hochzählend dann? Gibt es irgendein Gremium, das sagt, boah, also ja, deine Technik, deine siebte Technik, Donnerdrache, ist aber eigentlich schon eher auch die erste Technik mit ein bisschen anderen Effekts. Halten wir als erste Technik so. Kriegst du keine neue Nummer für. Das fände ich so. Es fände ich wirklich witzig, wenn wir das Demon Slayer Patentamt hätten. Und wirklich den Patentamt arg. Ja, naja.
Aber nochmal kurz zur Technik. Also, der Aufbau war cool, als die Blitze nach oben gehen, aber dass es halt einfach nur ein Donnerdrache ist, fand ich leider ein bisschen lame. Also, da fand ich dann nicht so cool. Gerade auch, weil du sagst, dass es sich der ersten so ähnelt, was ja auch Sinn ergibt, weil wenn er eine neue Technik macht, wird wahrscheinlich irgendwo die erste Technik, was er da gelernt hat, natürlich mit reinkommen. Aber das war halt so Klischee. Und wir hatten auch schon Feuerdrachen mehrmals in dieser Serie. Fand ich leider ein bisschen schade.
Was ich auch so ein bisschen stupid fand, ist die erste Technik. Er steckt ja zwischendrin sein Schwert weg, um die erste Technik zu machen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, die erste Technik hat was damit zu tun, dass du schnell ziehst, so. Weil die anderen Techniken sich schnell bewegen und zuschlagen, das machen die anderen Techniken ja auch alle. Deswegen war in meinem Kopf so ein bisschen, okay, der andere kann die erste Technik nicht, weil er sein Schwert nicht so schnell anschieben kann. Und die anderen Techniken sind ja auch, ich bewege mich schnell und schlag schnell zu. Teilweise mehrfach. Deswegen war für mich so das der einzige Grund, warum er die vielleicht nicht kann. Und die siebte Technik ist einfach die erste Technik minus, ich ziehe mein Schwert aus der Scheide. Und ich mir auch so ein bisschen denke, hat er das nicht zwischendrin auch schon mal gemacht oder so? Also das war ein bisschen verwirrend generell. Aber ich will gar nicht so viel über den Kampf meckern, der hat so halbwegs funktioniert. Klar sind halt auch alte Charakter-Archetypes, die wir in Anime unendlich oft gesehen haben. Wie gesagt, ich nenne Kaigaku nicht umsonst Sasuke. Ja, aber
das Ganze ist auch einfach schnell vorbei. Also ich weiß gar nicht,
wenn du jetzt
gerade noch zu Shinobu vergleichst oder dem Anfang.
Ja.
Ging dann ganz schnell.
Ja, genau. So, dann kommen wir, glaube ich, so langsam zum Hauptevent, oder?
Ja.
Oder möchtest du noch was über Zenitsu wird gerettet, wird verbunden, andere Demon Slayer kommen an und sagen, hey, was bist du eigentlich für ein Schwächling? Ach, da kommt ein Dämon niedersten Ranges und wir müssen zu dritt gegen den kämpfen.
Ja, also das hast du schon erwähnt, das war ganz nett, dass dann die normalen Demon Slayer, man sieht, dass die auch irgendwas können, aber ja, mehr ist da ja auch nicht zu sehen.
Ja, genau, das ist es so ein bisschen, die sind ganz nett. Und es ist nochmal ein ganz guter Vergleich, um wirklich nochmal zu unterstreichen, wie schnell und wie krass die Fortschritte von gerade Tanjiro, Zenitsu und Inosuke waren. Weil die werden ja auch tatsächlich öfter dafür gelobt. Und da sieht man es tatsächlich auch mal. Weil das sind ja auch Leute, die wir auf dem Weg zwischendrin gesehen haben und wo wir wissen, okay, die sind an einem ähnlichen Startpunkt eben wie die anderen drei losgelaufen und sind jetzt aber nicht so weit gekommen. Genau, also das finde ich einen sehr schönen Aspekt sogar tatsächlich. Gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Weil jetzt kommen wir zum Akaza-Fight.
Ja, erstmal nicht nur Akaza gegen Tanjiro, sondern jetzt auch Giyu dabei.
Ja.
Was zumindest eine nette Überraschung natürlich war, aber hat man ja schon erwartet, als sie zu zweit losgezogen sind. Und dann auch gleich erwähnt werden muss, dass Tanjiro ist jetzt auf dem Säulenlevel.
Ja, generell, wenn wir da über Levels sprechen, das ist halt auch wieder, es ist schlechter Dialog, es ist aber so schon ein typischer Dialog. Das ist einfach was, was wir über die Zeit akzeptiert haben. Ich würde jetzt einem anderen schon nicht unbedingt was ankreiden dafür. Aber wie gesagt, es häuft sich hier halt leider. Und der auf den geilsten Moment warte ich auch immer noch. Der kommt während diesem Fight. Aber diese Line geht so unfassbar hart in einer sehr dummen Art und Weise.
Ja, auf jeden Fall, der Kampf startet und das ist dann, glaube ich, die längste zusammenhängende Kampfsequenz. Das geht dann irgendwie so
Genau.
15 Minuten oder so, 20
Und ich
Minuten, ich
mag
weiß
den
nicht.
Kampf auch echt gerne. Ich mag's, dass Tanjiro und Giyu sich gegenseitig helfen müssen, dass sie mehrfach diesen Kampf verloren hätten, wenn sie nicht zu zweit gewesen wären. Und eben dann vor allem nicht nur zu zweit, sondern zu zweit auf diesem hohen Level, weil die haben halt, und da verliert das Ganze sich so ein bisschen. Sie haben halt einfach mehrfach Arme und Beine abgetrennt, bevor der Schlag von diesem Arm oder Bein gelandet ist. Das war die ersten paar Mal cool, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass es ein bisschen zu häufig passiert. Aber ich glaube, das Gefühl hattest du wahrscheinlich auch. Ansonsten die Kampfchoreografie echt gut, das Infinity Castle an der Stelle auch das erste Mal richtig gut eingesetzt. Bei dem Zenitsu-Kampf hat man es so ein bisschen eingesetzt, aber das hätte auch theoretisch irgendein anderer Raum mit einem langen Schacht sein können. Aber bei.
Was sagst du denn zum Aura Farm am Anfang, wo was nichts bringt, dass es Infinity Castle auf einmal Wasser da hat, einfach nur damit jetzt der Fight cool aussieht am Anfang, aber dann sind sie ja gleich weg.
Ja,
Also die
find
Location
ich
war cool,
okay.
aber dass sie halt nicht genutzt wurde, war halt irgendwie ein bisschen dämlich.
Finde ich okay. Wir gehen ja durch mehrere Locations, die cool sind, die auch ein bisschen zeigen, dass dieses Schloss echt aus Versatzstücken von alten japanischen Schlössern, beziehungsweise wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht alt, sondern zu aktuellen japanischen Schlössern zusammengebaut wurde. Und da sind halt dann eben auch Ornamente wie Brunnen und so weiter. Wir sind später ja auch, beziehungsweise ich glaube sogar ein recht großer Teil des Kampfs findet in so einem Raum mit einem offenen Feuer für zum Kochen statt, was natürlich nicht lit ist, also das ist aus, aber naja. Und natürlich dieser Säulenraum, wo ich mir so ein bisschen denke, ist das was, was es geben würde? Wahrscheinlich. Ich habe es einfach nur noch nie gesehen. Passt aber in die
Wenn ich mein Haus
Designsprache.
kaufe, mache ich mir auch einen Säulenraum einfach. Einfach nur Säulen im Raum.
Ich glaube, das ist sowas typisch. Das ist wie der Brunnen, Julian. Wenn du ein normales Haus
Ja.
hast, hast du keinen Brunnen. Aber wenn du ein Schloss hast, dann denkst du dir vielleicht schon, so ein Brunnen würde schon ganz geil aussehen. Ja, naja, also auch da wieder, Setting ist halt wirklich cool. An manchen Stellen ein bisschen doof, aber wirklich cool. Da kann man nichts drüber sagen. Kampf auch wieder wirklich cool. Ich verstehe. Also wie gesagt, ich habe auch schon die Kritik geäußert, dass sich verschiedene Sachen wiederholen, wie dass der stark connected gleich, aber ich trenne ihm gerade so noch den Arm ab. Dass das häufiger passiert, ist mir sogar halbwegs egal. Es ist halt ein bisschen auffällig. Und du merkst, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht die größte Kritik, aber diese Punkte stapeln sich. Es sind immer so diese kleinen Sachen, die wirklich, wirklich im Großen und Ganzen stören. Genau, naja.
Und dann kommt Flashback Galore,
Ja, das
weil er
ist ja
jetzt
erst.
rausfinden muss, was Akazas Ding ist.
Dieser Kampf ist immer mal wieder mit Flashbacks durchzogen. Aber ich finde es noch ganz cool, dass Akaza wirklich als Ziel hat, starke Gegner zu bekämpfen. Und auch deren Namen dann zu erfahren. Er fragt ja Giyu mehrfach nach dem Namen und bedankt sich bei Tanjiro, dass er durch ihn den Namen erfahren hat. Das ist eigentlich die cleverste Charakterisierung, die diese Figur bekommen hat, weil wir wirklich nochmal sehen, alles klar, er kämpft für starke Gegner, er kämpft, um stärker zu werden, um sich selbst
Genau,
herauszufordern.
er ist halt Kampfkünstler.
Genau, er ist Kampfkünstler, das sehen wir auch in seinem Stil, dass er wirklich sagt, ich ignoriere Waffen. Deswegen passt er übrigens auch sehr gut in den Film, weil sowohl Doma mit seinen Fächern als auch Sasuke mit seinem Schwert sind ja durchaus Waffenkünstler und er sagt einfach, okay, ich brauche keine Waffe. Wie war das zwischendrin von dem Meister? Unsere schärfste Klinge ist unser Herz. So, okay. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bedeuten soll, aber es hört sich zumindest mal deep an. Wahrscheinlich irgendwas mit Kampfgeist. Das ist ja dann auch letztendlich, was wir
Als
erfahren
es
von
im Film
Akaza,
genannt wurde,
dass er den
Kampfgeist, ich hatte
Kampfgeist
gar keinen Bock
wahrnehmen
mehr
kann.
drauf. Und dann, ich
Ja.
muss jetzt einmal sagen, dann kommt das dümmste Power-Up, was es hätte geben können. Ich fand das so scheiße in dem Moment. Alles daran,
Transparente Welt.
die Flashbacks, die transparente Welt, als sie genannt wurde, als auch visualisiert wurde und genutzt wurde, fand ich alles scheiße daran. Und das
Die
ist genau das, was ich.
Tanjiro-Flashbacks.
Das habe ich auch gemeint mit den typischen Schwächen von Demon Slayer, dass man jetzt
Ja.
sowas Dummes hat, so ein dummes Konzept auch reinbringen muss. Gerade auch, weil so oft in Demon Slayer einfach ein Konzept irgendwann egal war oder wieder rausgekramt wurde. Ach ja, stimmt, Tanjiro kann ja gut riechen. Das müssen wir jetzt nochmal kurz nutzen für irgendwas. Oh, das ist so kacke. Also, transparente Welt ist so ein scheiß Power-Up. Es tut mir einfach leid.
Vor allem.
Und dann auch der Flashback zu seinem Vater mit, das darfst du niemals vergessen. Ach, jetzt kommt der Moment wieder, wo er wieder durch seinen Vater, wo er irgendwas im Kopf hatte, wieder dran denken muss. Oh, es ist scheiße. Es ist dumm
Ach
und
Mist,
kacke.
das hatte ich vergessen.
Ja, das ist halt echt so. Vergisst es nie, aber jetzt in diesem Moment weiß es wieder. Und auch, dass der Vater sich nicht erklärt, weshalb er das nicht vergessen sollte oder ihm irgendwas. Ach, das ist einfach alles so dumm. Ja, Inosuke fand ich, Intuition, dass er dadurch wegen Kampfgeist irgendwie draufkommt. Hat halt auch einfach das Tempo von allem rausgenommen. Aber das wäre noch irgendwie okay, weil wir wissen ja, wie Inosuke so ist. Aber dann noch mal den Vater-Flashback drauf. Nee, das ging gar nicht. Also, das fand ich richtig scheiße. Und dann auch der Kampf, in Anführungsstrichen der Kampf, wie dann die Transparenz genutzt wird, dass halt auch Tanjiro, also erstmal das Akaza, dass Tanjiro dann einfach auf ihn zugeht und Akaza dann tötet, ist halt mega dumm einfach. Also, das fand ich richtig scheiße. Es tut mir leider leid. Ach Gott. Ja.
Ich muss aber sagen, jetzt wo du so über die transparente Welt gerantet hast, ich fand die nicht so schlecht. Du hast ja schon richtig gesagt, also die Flashbacks, die waren furchtbar. Das muss man nicht sagen. Das hat wirklich einfach Laufzeit gekostet. Und ich finde, es hätte gereicht, die Inosuke-Flashbacks zu haben und nicht die von seinem Vater, weil es ist auch okay, dass ein schon Protagonist was von seinem Freund lernt und nicht von seinem Meister oder von seinem Vater oder wem auch immer. Aber die transparente Welt ist natürlich so ein bisschen ein Power-Up zu eben seinem Geruchssinn. Konnten ja vorher auch immer diese Fäden sehen, wo er dann sieht, okay, das ist mein Angriffswinkel, damit komme ich dran. Und die transparente Welt ist ja mehr oder weniger ein Upgrade dazu, das passt schon. Dass er sie jetzt auch offensiv einsetzen kann, meine Güte, mitgeschenkt. Aber was ich nicht verzeihen kann, ist dieser saudämliche Dialog. Weil er geht dann ja wirklich und sagt, boah, ich kann die Muskeln von meinem Gegner sehen und kann seine Atmung wahrnehmen und so weiter.
Bevor
So,
das
ja,
passiert
okay,
ist, bevor das passiert ist.
Das ist alles von mir aus, das ist alles, was du auch vorher schon mal gezeigt hast, das ist okay. Und dann droppte wirklich die Line, ich kann meine Muskeln spüren und kontrollieren. So, scheiße, Mann, was ein Upgrade. Bruder, das mache ich, wenn ich zum Supermarkt laufe. Also jetzt mal ehrlich.
Mich hat eher aufgeregt, vorheriger Dialog, diese Stufe erreichst du erst, wenn du die größten Mühen und Strapazen hinter dich gebracht hast, um einfach zu zeigen, okay, es gab halt irgendwann einen Storylock. Also erst wenn dieser Plotpoint vorbei ist, dann darfst du das freischalten. Und das fand ich richtig kacke. Das fand ich richtig scheiße, dass es noch extra so erwähnt werden musste. Ach Gottchen. Ja, und dann
Ja.
wird er geköpft und wir haben noch 30 Minuten. Was? Und dann kommt der
Ja.
scheiß Flashback und ich konnte nicht mehr. Ihr müsst jetzt wirklich 25 Minuten noch einen scheiß Flashback machen, die Hintergrundgeschichte von Akaza. Nee, nee.
Ich
Oh,
hätte,
Leute.
also ganz ehrlich, ich hätte Akaza, glaube, also ich hätte diesen ganzen Story Arc, diesen ganzen Kampf deutlich mehr respektiert, wenn es gibt ja diesen Zeitpunkt, der den Flashback einläutet, wo seine Verlobte ihn bei der Hand nimmt und sagt, es ist okay, du musst nicht mehr kämpfen, komm mit. Wenn er da einfach umgefallen wäre, Da wäre das so gut gewesen, weil wir haben zwischendrin den Meister gesehen und haben ja auch so ein paar Wortfetzen, so ein paar Zitate von ihm gehört. Das hätte mir vollkommen gereicht, weil das lässt so ein bisschen Interpretationsspielraum. Du kannst selbst füllen, wie vielleicht Akazas Leben aussah. Und das wäre also wirklich ein netter Kniff gewesen für so ein, ja, durchaus als böse gesehene Figur, die dann einfach in den Raum zu stellen, hey, es gab einen Grund, aber weil wir uns diesmal nicht die Zeit genommen haben, alles mit ihm auszudiskutieren, weil er vor allem auch nicht zugelassen hat, dass wir überhaupt irgendwie mit ihm reden, weil er ja dann direkt wieder angegriffen hat, obwohl er gesagt hat, dass er gerne redet, was ja auch eher so sein Front ist, um so ein bisschen den Gegner abzulenken. Ja, das wäre gut gewesen. Das wäre einfach mal eine Subversion von diesem Talk No Jutsu gewesen, dass es auch einfach mal einen Gegner gibt, den du nicht rausreden kannst, der aber immer noch eine interne Welt hat, mit der er sich dann eben irgendwann fügt. Allerdings mit dem Flashback, ich finde, das ist eine der schlechtesten Flashbacks, die wir je gesehen haben, weil wenn du drüber nachdenkst, sagt das dir, wenn es mal hart wird im Leben, gib auf. Wenn du dich durchkämpfst, lohnt sich sowieso nicht. An der Stelle in seiner Backstory bisschen viel Selbstmord. Wenn ihr da Hilfe braucht oder selbst irgendwie gefährdet seid oder euch das triggert, bitte sucht euch Hilfe. Aber ich werde jetzt über dieses Thema reden, weil das ist so dumm hier umgesetzt. Holt euch bitte keine Advices von Interpretationen von Demon Slayer, weil ich glaube, Demon Slayer stellt sich einfach selbst immer ein Bein. Und zwar, Akazas Backstory ist ja, er stiehlt, um seinen kranken Vater zu verpflegen. Sein Vater bringt sich um, weil er nicht mehr möchte, dass Akaza stiehlt. Er möchte, dass er ein normales Leben führt, in Anführungszeichen. Akaza ist natürlich sehr wütender Zwölfjähriger mit einer Physik von Arnold Schwarzenegger, geht los und fängt an, seine Verfolger zu verprügeln und eben nicht den Rat seines Vaters wahrzunehmen, bis er eben zu einem Kampfkunstmeister kommt. Dieser Meister, den kann er nicht besiegen und er gibt ihm dieses normale Leben. Er sagt, hey, du siehst aus wie jemand, der gut kämpfen kann, aber der vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. So. Und er sagt, Akaza, hier, bitte verpfleg mal meine Tochter. Wo ich auch sagen muss, ich möchte kurz hervorheben, dass das ein ziemlich cooler Dialog war im Sinne von lustig, Aura-Farming-mäßig, Sensei-mäßig, weil Akaza fragt seinen Meister, willst du wirklich deine Tochter einem Fremden überlassen, der vielleicht gewalttätig ist? Und der Meister sagt, hä, nee, hier sehe ich nur einen guten Jungen, den Gewalttätigen habe ich ja gerade zusammengeschlagen. Das guter Dialog für so einen schon. Das ist ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen so dieses Gutherzige und dieses Zeigen, dass man Vertrauen in eben Akaza an der Stelle hat, finde ich tatsächlich einer der wenigen gut geschriebenen Dialoge in dem Film. Deswegen möchte ich das nochmal kurz highlighten. Akaza natürlich dann pflegt die Tochter von diesem Kampfkunstmeister, trainiert mit dem Kampfkunstmeister, erfährt, dass die Mutter sich umgebracht hat, weil sie es nicht ertragen konnte, ihre Tochter so zu sehen. So. Zweiter Selbstmord in der Story. Wir merken uns, das ist wichtig. Ne? Es passiert zweimal, also muss es ja eine Bewandtnis haben. So, jetzt wird er erwachsen, wird besserer Kampfkünstler, die Tochter recovered und wird tatsächlich wieder gesund. Die beiden verloben sich und Akaza ist nochmal unterwegs, wofür auch immer. Ich weiß nicht, ob es einen Grund gab, aber es ist eigentlich auch null relevant. Kommt zurück. Oh. Die Leute aus anderen Dojos haben den Brunnen vergiftet und dein Meister und deine Verlobte sind tot. Er macht den John Wick, zieht los, bringt so viele Leute um wie möglich, bis er von Muzan gefunden wird, wo auch wieder so ein bisschen eine Parallele zu seinem Meister ist, weil Muzan kann er nicht besiegen und Muzan sagt, hey, ich nehme dich auf, gib dir ein Grund, so zu kämpfen, ein besseres Leben oder ich helfe dir dabei, weiter zu kämpfen, was schon auch eine ganz okaye Parallele ist. Und Akaza vertraut ihm, ja, bla bla bla, wird zu dem, den wir jetzt sehen, Ende. als Akaza dann realisiert, okay, Mist, jetzt wo ich mich wieder dran erinnere und Tanjiro mich an meinen Meister erinnert, was auch nicht so ganz zusammenpasst, aber okay, möchte ich nicht mehr kämpfen und möchte es jetzt hier beenden, dann tötet er sich selbst. So dritter Selbstmord in seiner Story, so. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, immer, wenn es darum ging, durch harte Zeiten durchzustehen, in seinem Leben hat sich jemand umgebracht und bei seinem Vater ging es Akaza danach tatsächlich besser und der Selbstmord hat genau seinen Zweck erfüllt. Bei der Mutter, sie hat aufgegeben, als es hart wurde und alle anderen in diesem Dojo haben sich gedacht, wir kämpfen da durch. Sie haben sich durchgekämpft und das Resultat war trotzdem dasselbe. Die Tochter ist tot, der Meister ist tot. Also auch sinnlos durch harte Zeiten gegangen, in Anführungszeichen. Und er selbst wählt am Ende auch den Freitod. Und das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Character Development, dass er realisiert hat, boah, ich muss das hier eigentlich alles gar nicht machen. Warum töte ich so viele Leute? Ich muss mich eigentlich nur selbst töten. Was ist das für eine dumme Story? Also das werde ich meinen Kindern auf jeden Fall nicht als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Und so nebenbei, mit allem anderen, was Tanjiro und Demon Slayer ausmacht, ist durchaus klar, dass das nicht die gewollte Lesart dieser Geschichte ist. Die gewollte Lesart ist, boah, es war so hart, das Leben war so hart für ihn und er musste immer böser werden, um mit dem Leben klarzukommen. Und so ist er geworden, wie er jetzt ist, böse und stark, weil er sich immer durchkämpfen musste und immer den Weg der Stärke genommen hat, was ihn auf den dunklen Pfad geführt hat. So, das ist die Lesart, die, glaube ich, gewollt ist. Aber das, finde ich, ist so ein bisschen abhängig davon, dass wir diese Charakter-Archetypen schon kennen und diese Rache-Story-Arcs schon kennen. Aber wenn wir drüber nachdenken, ist es eigentlich Werbung für Selbstmord.
Er sagt, also Akaza gibt ja selbst den Satz, was für eine lächerliche und banale Geschichte, wo ich ihm zustimmen muss, dass es keine 25 Minuten gebraucht hätte. Aber ich muss wirklich sagen, wie das endet, die Szene dann, wo er den toten Leuten begegnet und speziell, wo er dann weinend in den Armen seiner Frau liegt, sich entschuldigt, seine Schuldgefühle rauslässt, die ihn die ganze Zeit getrieben haben, die fand ich dann, wo ich gedacht habe, ey, hättet ihr halt die Vorgeschichte oder das alles ein bisschen besser aufgebaut, weil das fand ich schon echt stark, wo man dann gemerkt hat, ich habe es halt so ein bisschen interpretiert, er hat halt, das hat, er hat ja gesagt, Schuldgefühle mäßig, dass er stärker geworden ist, weil er sie nicht beschützen konnte, aber dann so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren hat, wieso wird er denn stärker, weil er will ja stärker werden für jemand anders, und dass er das ja so ein bisschen als sein, entweder, dass er selbst so ein bisschen, dass er so ein bisschen aus dem Kopf geht, aber auch vielleicht einfach so ein bisschen, okay, er war nicht stark genug, jetzt muss er stark sein, weil was sonst. Aber das hat halt einfach leider nicht ganz so wirklich funktioniert in dem Ganzen. Und
wie gesagt, hättest du den Flashback weggelassen, hätte das viel besser funktioniert.
Genau, der Outcome fände ich ganz okay. Gerade auch, weil er hat ja, weil er jetzt böse ist, Dämon, viele Leute getötet hat, geht halt nichts anderes, dass er irgendwie stirbt, ob durch Tanjiro oder sich dann selbst nicht mehr regeneriert, wie auch immer. Aber halt, was davor war, war halt einfach leider nicht gut.
Ich finde aber genau das ist ja auch so gut. Er ist so wütend, er ist so davon besessen, stärker zu werden, dass du ihm den Kopf abtrennen kannst und er trotzdem weiterkämpft. Das ist was, was wir normalerweise aus Protagonistensicht in Shonen sehen. Ich meine, du hast ja den Rock Lee-Kampf mittlerweile auch aufgeholt. Das ist auch dieses sture, ich möchte aber weiterkämpfen, ich kämpfe sogar bewusstlos weiter. Und das so ein bisschen umgedreht bei einem Willen zu sehen, ist natürlich auch cool. Und dann, wie das Ganze endet, dass er seinen Dämonenkörper eben so verachtet und sich dann auch selbst anschreit, hör auf, dich zu regenerieren und alles weiter rausreißt aus seinem Körper.
Fand ich halt cool.
Eigentlich so ein starkes Image. Ja, das Problem ist,
die lächerliche, dass wir 20 banale Story
Minuten vorher, genau, diese lächerliche, bei Own It Mission, lächerliche, banale Story gesehen haben.
Und es bringt auch nichts, dass ihr das im Film sagt.
Es würde, ja, das ist halt absolut Top-Tier-Lampshading.
Ja, und
Das Schlimme ist, ich weiß, die Audience sind eher Teenager, so 14-, 15-, 16-Jährige, die vielleicht für die vielleicht Demon Slayer und One Piece die einzigen Shonen sind, die sie kennen, für die ist es vielleicht ja sogar tatsächlich ein bisschen eine Revelation und die sehen, okay, das ist auch Bösewichte können so eine Motivation haben und das ist voll krass und ja, für die kann das voll gut funktionieren. Nur die gehen dann auch über diese lächerliche, banale Storyline von ihm einfach drüber und ignorieren das, weil es halt auch ein bisschen einfach auch am Moment, dass er loszieht und schon einen Weg macht. Aber ja, wie mit so vielen Rachefilmen ist die Nuance oft, dass Rache vielleicht auch gar nicht so geil war oder nicht die beste Idee war oder selbstzerstörerisch war.
Ja, finde ich, tut mir leid für die Figur der Frau oder seiner Frau, weil die hätte eigentlich ganz gut gepasst, wenn halt das Drumherum alles ein bisschen besser gewesen wäre. Fand ich ein bisschen schade. Und ja, ich habe mich ja schon drüber lustig gemacht, dass im Flashback nochmal ein Flashback ist. Das hatten wir ja schon.
Ich auch ganz ehrlich, die Handlung von Akasa zu fixen, wäre tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so schwer gewesen. Weil du müsstest nur den Vater an seiner Krankheit sterben lassen, an dem Punkt, wo vielleicht Akasa in Haft genommen wurde und 2 Jahre ihn nicht versorgen konnte. Kommt zurück, merkt, oh nein, mein Vater ist gestorben, weil ich nicht für ihn da sein kann, ich muss einen anderen Weg finden. Dann kann er vielleicht durch die Welt ziehen und trifft dann irgendwann auf diesen Kampfsportmeister. Und alle Leute aus den umliegenden Dojos sagen, den kann man nicht besiegen. Und er sagt sich, okay, weißt du was, ich habe so viel Selbstvertrauen, ich zeig denen, dass man den besiegen kann. Und verliert, aber wird aufgenommen, weil den Rest musst du nicht verhindern. Der hat eine kranke Tochter und sucht nach Schülern für sein Dojo. Und sagt, okay, ich nehme dich auf, ich zeig dir, wie du so stark werden kannst, aber im Gegenzug musst du meine Tochter pflegen. Und er kann ja dann auch schalten, okay, ist schwierig für mich, aber ich kenne das von meinem Vater, ich kann dir helfen, so. Dann kann sich die Story weiter so entwickeln, bis zu dem Punkt, wo der Brunnen vergiftet wurde, was super dummer Plotpoint ist. Er kann in der Zwischenzeit dann einfach losziehen und in anderen Dojos zeigen, was er kann und so die Kampfkunst von diesem Dojo verbreiten, dann kann man tatsächlich sowas machen wie, der Dojo wurde überfallen, die Tochter wurde von einem Banditen getötet und der Vater, ja, ist halt zu stark dafür, aber vielleicht wurde er auch irgendwie, oder man könnte es vielleicht sogar von Dämonen machen lassen oder sowas. Ist ja eigentlich vollkommen egal. Nur alles ist besser als Brunnen vergiftet, so.
Ja.
Und du verlierst ja nicht mal den Punkt, dass Leute dreckig kämpfen. Wenn jemand kommt und irgendwie mit einem Messer die Leute absticht, die aber eigentlich Faustkampf machen, so, und dann einfach das Dojo ausraubt, dann kann er immer noch seine Rache-Story haben. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre alles sinnlos, in Anführungszeichen. Ja, naja.
Der größte Kritikpunkt ist aber einfach, dass diese Hintergrundgeschichte nach 2 Stunden schon bestehendem Film einfach kommt.
Ja, also, das ist Quatsch. Dass das im dritten Akt des Films passiert ist, also das fühlt sich auch nicht an wie ein Film. Es fühlt sich an wie 8 Anime-Folgen am Stück.
Also ich habe dann auch wirklich, als der Flashback anfängt, habe ich dann auf die Uhr geguckt und ich so, holy shit, wir haben einfach noch 40 Minuten, wovon am Schluss 5 Minuten Credits waren oder sowas. Aber das heißt, ich glaube, wie gesagt, die Story war halt so mindestens 20 Minuten. Das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Und oh, wirklich im Kino, es war halt schon spät. Also ich glaube, 20 Uhr hatte der Film angefangen gehabt. Das heißt, man war da schon wahrscheinlich 22.30 Uhr oder so. Und dann fängt so ein Arc an. Ich war da schon echt ein bisschen müde und es war echt schwierig, da durchzukommen. Holy moly. Also, das war auch dann der Grund, weshalb ich gedacht habe danach, ey, zum Glück ist der Lukas nicht mitgegangen, weil das, du hast ja schon gesagt, der geht 2,5 Stunden, nee. Und dann, der geht 2,5 Stunden.
Nee, das ist genau das, was ich meine. Also, ich gehe ins Kino auch gerne für Filme, die eine Laufzeit von über 2,5 Stunden haben, wenn ich weiß, dass es sich lohnt. Also in so einen Oppenheimer kann man reingehen zum Beispiel. Der geht ja 3,5 Stunden, aber du weißt, das ist stringent erzählt. Da passiert nicht so viel Quatsch. Der ist nicht aufgebläht bis zum geht nicht mehr, beziehungsweise nicht unnötig aufgebläht bis zum geht nicht mehr. Bei dem Film würde ich auch sagen, der könnte 1 Stunde kürzer sein, aber muss nicht, ne? Bei Demon Slayer hingegen, den hätte man zusammenkürzen müssen oder strukturell ein bisschen verändern müssen, weil der funktioniert so als Film nicht. Ich gehe zum Beispiel auch in keine Marvel-Filme, die 3,5 Stunden gehen.
Gibt's da
oder in keinen The Batman ging, glaube ich, auch 3 Stunden. Wurde ich auch gefragt, ob ich mit ins Kino gehe. Habe ich auch gesagt, 3 Stunden? Nein. Ich muss schon Vertrauen in einen Film haben, dass ich sage, ich setze mich 3 Stunden ins Kino. Und das habe ich halt leider bei Demon Slayer nicht gehabt.
Ja. Und Akaza ist besiegt, Tanjiro und Giyu fallen beide um und Raben sagt den anderen Teams, ey, die Nummer 3 ist besiegt worden, Nummer 3 ist besiegt worden. Und wir sehen dann noch Doma, der Kanao bevorsteht und die Nummer 1, weil da will ich nur kurz anmerken, du hast gesagt, sowohl bei Zenitsus Sasuke als auch bei Akaza, dass es beides Musan gewesen wären, die das Blut gegeben haben. Ich glaube aber bei Zenitsus Aniki, dass es die Nummer 1 war, also bei einem von den beiden war es die Nummer 1.
Ich dachte, also der mit den 6 Augen war auf jeden Fall bei Sasuke.
Okay, dann war es da so.
Bei Akaza war es wirklich Musan.
Okay, auf jeden Fall aber, dass dann Nummer 1 sagt, so hier, Akaza, wolltest du noch stärker werden und dass dann natürlich der Kampf auch irgendwann mal kommen muss. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 von den Top 3 Monden, also auch Musan. Und ich denke mal, die 2, also Nummer 1 und die Nummer 2, die werden jetzt im nächsten Film bekämpft werden, könnte ich mir jetzt so vorstellen.
Ich muss aber sagen, ein weiteres Problem mit dem Pacing von dem Film ist natürlich, dass dieser Doma-Kampf passiert, Shinobu stirbt, der Rabe die anderen informiert, Shinobu ist gerade gestorben. Das heißt, da haben wir so eine Kontinuität etabliert, dass alles, was danach passiert, passiert auch tatsächlich nachdem Shinobu gestorben ist. Und dann musst du mal drüber nachdenken, wie lange die gekämpft haben. Sowohl, also wir können davon ausgehen vielleicht, dass der Zenitsu-Kampf zeitgleich mit dem Akaza-Kampf ist. Aber da musst du ja trotzdem überlegen, dass Doma und, wie heißt sie nochmal?
Kanao,
die ganze Länge von diesem Kampf gegeneinander kämpfen und keiner von beiden sieht irgendwie mitgenommener aus oder so.
Also sie sieht ja schon ein bisschen mitgenommener aus. Also Kanao.
Aber sie hat,
aber nicht
sie
so,
hat
als
aber
ob
in Anführungszeichen
halt
so lange gegen ihn überlebt.
Ja, genau. Ne? Also nicht, dass die krass gekämpft hätten, weil das ist halt Top 2. Da könnt ihr wahrscheinlich sofort fertig machen, wenn ich jetzt nicht, wenn ich auf einmal im nächsten Film sie noch größeres Säulenlevel erreicht hat oder so, keine Ahnung. Aus dem Nichts bezweifle ich jetzt mal.
Man könnte argumentieren, ja, aber er war ja noch beschäftigt, Shinobu zu absorbieren. Und dann würde ich halt einfach gegenhalten. Ja, komm, als würde Kanao dastehen und sagen, ja, okay, ich warte, bis du die absorbiert hast. Ich habe ja noch Zeit, also das passt ja. Also das ist ja auch Quatsch.
Ich freue mich, dass Ufotable Witch on a Holy Night rausbringt dieses Jahr. Weil wenn ich mir denke, dass jetzt immer noch, es dauert halt noch 3 Jahre, bis alle Filme draußen sind. Also nächstes Jahr und dann nochmal 2 Jahre.
Demon Slayer-Filme. Ich möchte kurz nochmal ein Fazit ziehen zu Demon Slayer. Weil, so sehr ich das kritisiere, das Setting finde ich immer noch cool. Ich finde die Visual Effects sehr cool. Ich finde die Animation super. Fight Choreo ist ein bisschen mit, aber kann man sich gut angucken. Und ich glaube, ich habe es in den letzten paar Staffeln auch schon gesagt, wenn Demon Slayer Action macht, macht das auch echt gut. Wenn du einfach einen Anime-Action-Film sehen willst, kannst du dir den anschauen, bisschen Kopf aus, vielleicht ein paar von den Hintergrund-Stories und Flashbacks überspringen. Und dann ist das ein durchaus sehenswerter Film. Ja, nicht falsch verstehen. Ich glaube, ich habe jetzt auf meine 6 von 10 gegeben, weil es ist durchaus okay. So sehr wir uns darüber beschweren, ist es nicht sowas, wenn du ankommst und mir sagst, boah, das war dein Lieblings-Anime-Film, ist es nichts, wo ich dich aussag. Es ist was, wo ich sage, okay, nicht deiner Meinung, definitiv nicht.
Geheim judgst du sie aber schon ein bisschen.
Nee, insgeheim überlege ich mir, was ich denen als Film empfehlen könnte, um da die Nummer 1 zu stürzen. Weil, wie gesagt, es ist halt nur so okay. Es gibt sehr viele Dinge, die gegen den Film sprechen, Aber es gibt natürlich auch einige, die dafür sprechen. Es ist nicht umsonst der beliebteste Film, beziehungsweise der highest-grossing Anime-Film of all time, wenn da nichts dahinter wäre. Deswegen, es ist durchaus nicht verkehrt, den zu mögen. Er ist sehr beliebt. Es ist halt so ein popkulturelles Ding. Es ist halt einfach ein Zeitgeist. Und ich sehe genug Dinge bei Demon Slayer, wo ich sagen kann, ja, ich verstehe, warum du es magst. Es gibt andere Filme, wo ich anders reagieren würde, aber ja, Demon Slayer ist halt fein.
Also für mich war das ein netter Actionfilm, der aber leider daran leidet, dass halt die Action zu oft das Pacing so rausgenommen wird, dass es halt echt ein bisschen langsam und lahm wird zwischendrin, mit auch noch den letzten 30 Minuten, die halt absolut schnarchend waren. Und ich hoffe einfach, dass die Kampfstruktur im Manga bisschen besser für die nächsten Filme ist. Das heißt, dass dann nicht irgendwie so, okay, jetzt haben wir den Film, jetzt müssen wir kurz zwischendrin wieder Pause machen, jetzt haben wir den Kampf, sondern dass es da vielleicht alles bisschen flüssiger ineinander übergeht, mit weniger Unterbrechenden. Also die Shinobu-Flashbacks waren ein bisschen angenehmer im Kampf als jetzt dann zum Ende hin, als die Power-Ups und so weiter gab.
Ich finde auch die Zenitsu-Flashbacks okay.
Das hat für mich auch zu viel Tempo rausgenommen, leider.
Man hätte sie kürzer halten können. Ich hätte mir sogar tatsächlich gewünscht, dass wir die vorher schon bekommen hätten. Das Zenitsu vielleicht, du hast ja einen Brief erwähnt, da kann ich mich jetzt nicht mehr so unbedingt dran erinnern. Aber dass Zenitsu sich da vielleicht nochmal mit Tanjiro zusammengesetzt hätte und gesagt hätte, hey Tanjiro, wenn wir in das Schloss gehen, das ist mein Ziel und das ist der Grund. Und dass wir da die Flashbacks schon gehabt hätten. Einfach, wie du sagst, damit wir hier nicht so oft die Action unterbrechen müssen für Flashbacks. Und die Tanjiro-Flashbacks für die transparente Welt, ich hätte es viel besser gefunden, wenn wir nur den mit Inosuke gehabt hätten und das mit dem Vater komplett raus gewesen wäre und er so die von mir aus dasselbe Power-Up erhalten hätte und wir hätten Akazas Flashback vielleicht ein bisschen teilen können. Vielleicht in dem Moment, wo der Meister auftritt, dass er sich dann an den Meister erinnert, wie er ihn aufgenommen hat und wird dann ein bisschen weiter im Kampf fortschreiten, dass wir dann vielleicht sehen, wo sein Kampfeswille herkommt, was er als bevor er den Meister getroffen hat, mit seinem Vater gemacht hat und dass wir zu dem Zeitpunkt, wo dann seine Verlobte ihm sagt, komm doch mit ins Totenreich, so, dass wir dann den Rest von dieser Story, gerade das mit der Verlobten und wie es zu Ende ging, gesehen hätten. Das wäre alles strukturell besser gewesen. Ich weiß, dass man den vielleicht nicht komplett weglassen gewollt hätte, was ich absolut vorgezogen hätte, aber ja, es ist strukturell einfach ein bisschen schlecht gemacht.
Ja, darum, als ich aus dem Film dann auch rauskam, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe einfach ein bisschen mehr gehofft. Ufotable, Kinofilm, da ist die Struktur vielleicht auch ein bisschen straffer. Und dann das tolle Ende, die letzten 5 Minuten der 4. Staffel, die halt richtig Bock aufs Infinity Castle gemacht haben. Mhm. Und das war's dann leider nicht. Ich werde auf jeden Fall aber trotzdem, wie ich auch gesagt habe, weil es auch leichten Event-Charakter hat, in die weiteren Filme reingehen, die 2 weiteren.
Ich nicht.
Und ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass speziell der letzte Film auf jeden Fall, aber dann auch schon vielleicht der 2. Film, einfach ein bisschen besser ist von der Struktur und was dann auf einen zukommt. Zumindest hoffe ich einfach mal. Aber es hat auch auf jeden Fall einen Grund gehabt, weshalb ich dann bei der Endbesprechung letzten Jahres gesagt habe, bei besten Filmen, ja, ganz klar Chainsaw Man. Da gibt's gar nichts zu sagen. Mhm. Also, never ever Demon Slayer, das kommt da null ran.
Genau, das ist es. Als Chainsaw Man auf Crunchyroll rausgekommen ist, habe ich mir den direkt nochmal angeschaut und war ein zweites Mal sehr, sehr gut unterhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Demon Slayer-Film noch ein zweites Mal schaue.
Ja.
Einfach weil er ist viel zu langatmig. Die Action-Szenen können noch so gut sein. Ich möchte diesen Film nicht in seiner Gesamtheit nochmal sehen.
Ja. Und das war dann leider unser bisschen negative Review zu Demon Slayer, auch wenn wir irgendwo unterhalten waren. Also du hast ja auch schon gesagt, du hast ja keine 4 oder so gegeben, sondern 6 war halt nett, gerade für die Sachen, für die man Demon Slayer, ist halt wirklich Demon Slayer der Film.
Genau, so, das ist das, was du am Anfang erwähnt hast. Man bekommt genau das, was man erwartet. Und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Deswegen meine Entscheidung, nicht ins Kino zu gehen, war genau richtig, weil ich wusste, dass mir das im Kino noch weniger Spaß gemacht hätte. Im Heimkino durchaus passabel. Es war ein netter Abend, wo ich mich hingesetzt habe und einfach den Film geschaut habe.
Nee.
Zwischendrin dann
ja,
pausiert habe,
um ich einfach den Film
noch
geschaut.
Ein bisschen Haushalt zu machen. Aber ich habe den dann ja auch nicht ausgemacht, sondern ich war doch weit genug drin, dass ich gesagt habe, okay, dann zeig mir die nächsten zwei Folgen Demon Slayer.
Und natürlich ja. Noch gerantet auf Signal zu mir.
Ja, genau. Muss man auch ein bisschen rauslassen. Wie gesagt, ich musste sehr lachen an der Stelle. Ich spüre meine Muskeln, ich kann meine Muskeln kontrollieren. Bruder, same. Gut. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein.
Weil sonst würde ich nämlich sagen, wir machen die Folge zu und hören uns dann wieder für die nächste Folge. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList. Wenn ihr andere Meinungen zum Demon Slayer-Film habt, haut die da gerne raus, haut die gerne auch in irgendwelchen Kommentaren raus. Ich guck mal, vielleicht lasse ich mich ja überzeugen, vielleicht ist ja Akasas Backstory doch der Tearjerker, den ich nicht da drin sehe. Aber bis dahin, ciao.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiyori Nonstop, Bakano, Aria Denmation, One Outs, Korano, Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kageki, Revue Starlight Movie und Today's Menu for the Ima Family.